Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas.
Ja, heute mal zur nachtschlafender Zeit.
Ja, mein Gott. Also, ich wollte gerade sagen, hier gleich kommt der Nachtpfleger und bringt das Abendbrot.
Straßenfeger, wie hießen sie, die früher die Laternen angemacht haben? Die Gaslaternen?
Nachtwächter.
Ja, weil sie durch die Straßen gegangen haben, das Licht angemacht, ja.
Ja, und heutzutage machen die Nachtwächter in irgendwelchen historischen Städten die Touristenführungen.
Ja. Ja, wobei auch nicht schlecht, ja.
Ja, mein Gott, aber wenn ich jetzt jeden Tag das Gleiche erzählen muss, meine Güte.
Ja, okay, das hast du ja gerade hier bei so Touristätten, hast du das doch oft, gerade so die Stadtführer oder so, ja, aber damit verdienen sie ja Geld. Ob ich jetzt jeden Tag Excel-Tabellen am Schubsen bin oder da, wie gesagt, jeden Tag irgendwie die Domtour mache oder so, ja. Bei der Städteführung bist du wenigstens an der frischen Luft, ja, und hast Bewegung.
Es kommt immer auf die Wettersituation an.
Ja, okay. Das auch nochmal. Es kann natürlich sein, dass du Scheißwetter hast, ja. Aber dann ist ja die Frage, wie voll ist dann oder kommt die Tour dann überhaupt zustande, ja? Ist dann überhaupt dann Bewegung da? Aber naja, hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber wir haben langsam alle Zeiten durchgespielt, fast. Noch nicht ganz, aber fast. Ja. Also sehr früh müssen wir noch machen.
Oh.
Noch sehr spät ist auch noch offen. Sehr früh und sehr spät. Zwischendrin haben wir eigentlich fast alles jetzt mal durchgespielt.
Ja, sehr spät. Okay.
Wobei ein sehr spät könnte auch dann ein sehr früh übergehen.
Das ist richtig. Ja. Obwohl wir hatten irgendwann mal sehr, sehr spät im Rahmen der Night of the Pots. Ich weiß nicht, ob
das... Das ist ja aber kein reguläres Programm gewesen, ja.
Für uns war es regulär. Wir haben eine normale Sendung aufgenommen. Mehr oder weniger. Glaube ich zumindest. Schon lange her.
Ja, Night of the Pots, wo wir da, das ist schon sehr, sehr lange her. Ja.
Ja. Mein Gott. Da gab es noch so viele...
Da haben wir noch hier mit Röhren... sag mal, Radios und Kathodenempfängern haben wir da noch gearbeitet, ja, damals.
Da haben wir noch über Teamspeak aufgenommen. Ja. Ja, es war wirklich so.
Ja, wir hatten ja nichts anderes. Skype und Teamspeak war das damals, ja.
Ich habe letzte Woche irgendwie ein bisschen aufgeräumt bei mir und ich habe in meinem Podcast-Archiv noch Folgen aus dem Jahre 2010 gefunden und da habe ich mal reingehört, das war der Apfelkasten, da warst du ja auch schon dabei. Mein Gott, was war das für eine scheiß Tonqualität? Das war echt...
aber wir hatten ja damals wirklich nichts, ja.
Nee, aber...
Meine ersten Teilnahmen war ja noch mit einem iPhone-Headset.
Ja.
Also da weiß ich schon mal viel besser als das, war es kann es von der Qualität ja gar nicht gewesen sein. Ja. Aber es ging trotzdem noch, ja, war überraschend gut. Ja,
für damalige Verhältnisse war das okay. Ja, das ist okay. Aber Mann.
Wenn du mal guckst, dann kam ja das Blue Yeti. Yeti.
Blue heißt die Firma, mittlerweile doch aufgekauft Blue. Von Logitech. Aber das Branding gibt's immer noch. Also Blue gibt's immer noch, ist jetzt
einfach. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich jetzt die richtige Marke dann hatte für das Yeti, aber wenn du das bestätigst, ist es ja gut. Mhm. Das war mein erstes Podcast-Mikrofon, wobei das ja eigentlich auch nicht unbedingt jetzt so ideal ist zum Podcasten, aber das wusste man damals ja auch nicht besser.
Mein erstes war das Snowball von Blue. Das war sogar noch eine Ecke schlechter. Und ach du lieber Gott, was war das?
Aber auch sehr beliebt damals, ja.
Ja, Das hatten einige Podcaster. Das war auch relativ günstig. Also das war ein relativ günstiger Einstieg, ja.
Ja, das Yeti war ja auch nicht so teuer. Vor allem, das gab's ja wirklich anfangs nur USB. Die XLR-Version kam ja dann auch erst später.
Ja.
Und das war dann auch nochmal so der heiße Scheiß unter Podcastern. Und ja, okay, mittlerweile hat sich das ja eh alles ein bisschen geändert.
Ja.
Vor allem der Anspruch von vielen an die Technik ist ja auch heute ein ganz anderer als damals.
Das hat sich auch verbessert, dass der Anspruch etwas höher geworden ist. Teilweise bei einigen Leuten auch etwas zu hoch geworden ist, der Anspruch an die Technik. Also ich wünsche mir so ein gesundes Mittelmaß. Also viele haben einen extrem hohen Anspruch und dann gibt es wieder diesen krassen Gegensatz, dass viele immer noch gar keinen Anspruch an ihre Tonqualität haben. Also es ist immer so ein bisschen schwarz-weiß. Also so ein gesunder Grauton, der existiert sehr, sehr selten.
Ja, okay, ich rate ja sowieso jedem, der irgendwie mit der Idee spielt, einen Podcast anzufangen oder aber in ein Podcast-Projekt einzusteigen oder auch, wie gesagt, vielleicht mal als Gast irgendwo eingeladen wird oder so, sage ich so, gerade, wie gesagt, wenn man vielleicht einen eigenen starten will oder so, man soll da sich nicht direkt irgendwie einen Ferrari anschaffen. Das macht keinen Sinn, weil du weißt auch nicht, wie lange hast du Spaß dran oder wie stellst du dich dann heraus, dass es vielleicht doch nichts für dich ist. Deswegen macht, wie gesagt, so ein Ferrari am Anfang gar keinen Sinn, ja, an Technik sich dahin zu stellen. Wenn man, wie gesagt, da kann man ja gerne mit einer vernünftigen Einstiegstechnik anfangen und da gibt es ja sehr viele, sehr interessante Sachen, ja, und wenn man dann merkt, okay, das ist was, ja, und das macht einem Spaß und vor allem, das will man länger machen und vielleicht auch ein bisschen ernsthafter betreiben, dann kann man sich natürlich umgucken, ja, was für eine Technik stellt man sich da hin und wo optimiert man an welcher Stellschraube. Ja. Aber gerade am Anfang, wie gesagt, viel Geld in Technik zu investieren, wo ich vielleicht noch nicht weiß, mache ich das in ein paar Wochen noch? schwierig. Also zumindest mal für mich, wie gesagt, wenn jemand da Spaß dran hat, beziehungsweise vielleicht da der ein oder andere Euro keine Rolle spielt, soll das gerne machen, ja, aber.
Ja, ja, ist richtig.
Ich würde da ein bisschen aufpassen, ja. Lieber ein bisschen den Ball flach halten am Anfang und dann.
Ja, sind wir bei unserem beliebten Thema. Wir haben schon ganz viele kommen und auch wieder ganz viele gehen sehen. Das ist halt so.
Ja, vor allem haben wir ja auch schon ganz viel Technik in den Fingern gehabt. Wir sind ja auch nicht mehr so unterwegs wie am Anfang. Wie gesagt, mein erstes Ding war ein iPhone-Headset. Und heute, ja, wenn du mal überlegst, was du auch in den Jahren an Geld in die Technik investiert hast und vor allem, was man alles ausprobiert hat über USB, über Thunderbolt, XLR, ja, Headsets, Mikrofone, ja, welche Marken, ja, mein Gott, ja, da wirst du natürlich über die Jahre schlauer, ja, und findest da auch das, was für einen selbst dann auch Sinn macht, Spaß macht, beziehungsweise halt im eigenen Budget auch einfach ist.
Das ist richtig. Aber, ja. Obwohl es hält sich noch in Grenzen. Also da gibt's Kollegen, die deutlich mehr ausgeben und versenkt haben. Also ich denke, da haben wir innerhalb dieser 12 Jahre einigermaßen wenig ausgegeben. Also das ist meine Meinung. Also
ja, mein Gott, wenn ich dran denke, also wie viele Audio-Interfaces hast du jetzt mal in der Hand gehabt?
3, 4, 5 oder so.
Oh, das ist doch okay, das geht ja noch, weil wenn ich dran denke, ich habe hier aktuell 3 stehen.
Ja.
Ich nutze ja nur 1, aber ich habe noch 3 stehen, ja, und ich hatte schon wesentlich mehr in den Fingern. Ja. Gerade wo ich dann auch gemerkt habe, okay, nee, hast du mal hier Geld rausgehauen und vielleicht nutzt du doch dein Rückgaberecht nochmal, ja. von daher genauso Mikrofone und Headsets, ja. Ich habe ja fast keine Technik verkauft, die ich mal angeschafft habe fürs Podcasten. Die hat sich teilweise halt einfach nur zeitlich überholt. Wie gesagt, das war so die Einstiegsdinger, die du dann hier noch irgendwo stehen hast. Aber boah, da kommt doch schon einiges zusammen. Ne?
Das ist richtig. Aber ich sag mal so, im Gegensatz zu früher, wo ich noch ein bisschen jünger war und noch das Geld noch ein bisschen locker gesessen hat.
Bist du jetzt noch ein junger Hüpper?
Ja, da bin ich doch ganz, ganz ruhig geworden, was so IT anbelangt. Ne?
Ja, okay. Ich sage ja auch immer, ich denke mal, das ist halt einfach das Alter, ja, bei mir ja auch, ja. Ich gebe ja auch nicht mehr so spontan oder so viel Geld einfach aus, ja, gerade spontan halt, die ganzen Spontankäufe etc., das ist ja im Prinzip nicht eingeschlafen, sondern es ist ja ausgestorben im Prinzip bei mir. Wenn ich schon denke, früher, ja, da hast du was gesehen und dann hast du mal kurz dein Budget gecheckt, ja, wie sieht der Kontostand aus oder auch nicht, je nachdem, wie groß halt das Verlangen war, und hast du einfach irgendwo halt Geld auf den Tresen gelegt. Da aus dem Alter bin ich jetzt mittlerweile auch schon raus. Ja.
Naja,
vor allem aktuell ist es ja auch nicht so einfach. Ja.
Kommt noch dazu. Also bei mir ist es, ich habe schon noch irgendwo Lust, mir irgendwie Spielzeug zu kaufen, aber ich setze meine Prioritäten anders.
Genau.
Und ich habe so ein bisschen, ja. Und gerade wenn man selbstständig ist, hat man ja ein ganz anderes Verhältnis, oder man sollte ein anderes Verhältnis haben bezüglich Rücklagen und so weiter. Man kann das ja relativ schlecht einplanen, wie so die nächsten Wochen, Monate werden. Zumindest in meinem Business ist es so. Und deswegen bin ich da so ein bisschen rücklagentechnisch ganz anders unterwegs. Und gerade auch die aktuelle Situation, wo wir uns alle drin befinden, Inflation etc., das brauche ich ja unserer Hörerschaft nicht zu erzählen. Die erleben das ja alle live, was da so draußen abgeht. Da sind die Prioritäten etwas anders gelagert, ne? Das ist halt so.
Ja. Ja.
Na gut, wir wollen ja nicht rumjammern. Ich habe noch gerade festgestellt, dass das schon die Hälfte des Jahres wieder rum ist.
Im Januar ist immer so mit einer meiner ersten Sprüche, bald ist Weihnachten, ja, und alle lachen.
Ja.
Wie gesagt, mittlerweile ist ein halbes Jahr rum. Weihnachten ist wirklich in greifbarer Nähe mittlerweile, ja.
So ist es.
Gerade beruflich bei mir ist es ja die letzten Jahre immer so gewesen, dass ich quasi schon einen Monat im Voraus arbeite.
Ja.
Und deswegen bin ich ja eigentlich jetzt nicht im Juni erst, sondern ja schon, für mich ist ja fast der Juli schon gelaufen. Und ich bin teilweise schon im August, also deswegen geht für mich die Zeit gefühlt sogar noch ein bisschen schneller rum, weil ich einfach so weit auch im Voraus halt planen muss einfach. Und deswegen Weihnachten, das geht ratzfatz.
So ist es.
Oder sagen wir mal, das Ende des Jahres kommt so schnell. Ja.
Ja. Und unser Podcast-Jahr ist ja quasi auch schon wieder rum. Das habe ich jetzt gemerkt, wo die Jahresabrechnung von unserem von unserem Haus da kam.
Die wollen alle nur unser Bestes.
Ja, das hat dann auch wieder ein Loch reingerissen. Das ist ein Jahr wieder
rum. Vor allem, das kommt ja auch immer so überraschend. Ja,
ja, eigentlich nicht. Aber was ich wirklich.
Doch, ist schon wieder Weihnachten.
Was ich echt gut finde an dem Hoster, wo wir sind, die schicken 8 Tage vorher nochmal eine E-Mail. Achtung, Achtung, wir buchen jetzt ganz viel Geld von deinem Konto ab, so ungefähr. Sieh zu, dass es auch gedeckt ist. Die haben wohl wahrscheinlich schon schlechte Erfahrungen gemacht. Keine Ahnung.
Ja, und vor allem, mein Gott, wenn du mal guckst, alles so. Riesenbeträge sind das ja auch nicht. Ja.
Naja, das summiert sich natürlich, wenn man das auf einmal bezahlt. Das ist ganz, ist was anderes.
Ja, okay, dafür kriegst du ja auch entsprechend dann
Dementsprechend auch ein bisschen Preisnachlass, wenn man es dann auf einmal bezahlt. Das ist richtig. Naja, was heißt, es sind keine Riesenbeträge. Es gibt Marktbegleiter, die etwas günstiger unterwegs sind, sagen wir es mal.
Ja, okay, das ist ja immer die Krux. Ja. Du findest ja in der Regel immer jemand, der billiger ist.
So ist es, ja.
Das ist halt die Frage, wie teuer bezahlst du halt das billig?
Ja.
Das ist halt die Frage. Und nee, was ich eben meine, wir reden ja hier nicht über irgendwelche vierstelligen Beträge.
Nein, das nicht.
Oder noch mehr.
Aber wir reden also schon über höhere dreistellige Beträge. Das ist
ja
schon
so. Aber wie gesagt, das ist für uns noch zu stemmen.
Ja, gerade so. Wir
auch
ja
auch für ein Hobby, wenn ich dran denke, was ich früher als für Hobbys ausgegeben habe.
Das ist richtig, das ist korrekt.
Ja, also von daher ist das schon noch okay.
Nee, ich fand es nur so lustig, dass sie sich dann schon eine Woche vorher per E-Mail melden. Da habe ich auch gedacht, oh, da gibt's wohl einige Kollegen, wo es Rückbuchungen gab oder so, dass die sich schon eine Woche vorher melden. Ja. So ist es. Jetzt haben wir genug über unsere Backoffice hier gesprochen. Dann lass uns doch mal in die Sendung einsteigen.
Haben wir noch andere Themen?
Ein bisschen was.
Oder füllen wir das jetzt einfach so ein bisschen? Ja,
wir hätten das.
Apropos Backoffice, da habe ich auch noch eine kleine Geschichte.
Okay.
Ich habe ja hier so einen Kaffeevollautomaten, du ja auch.
Sollte man haben, ja.
Sollte, muss nicht unbedingt sein, aber ich habe einen Kaffeevollautomaten, das ist ja auch so ein ganz netter, ja, zwei Bodenfäsche, wie gesagt, Milchschäume, alles automatisch, App und was weiß ich was, ja, wobei die nutze ich nicht, aber die Möglichkeit ist da. Ja. Und ist ja Brühgruppe rausnehmbar, easy, spülen etc., ja, Reinigungsprogramme hin und her. Und bei mir hat jetzt gerade die Brüheinheit geklemmt, ich habe sie nicht mehr rausgekriegt. Die wollte sich nicht mehr nicht rausnehmen lassen. Und ich noch so, was ist denn hier los, ja? Heilige, alle, Makrele. Heilige Makrele. Was ist denn da jetzt los? Weil ich wollte die Gruppen mal wieder reinigen, ja? Muss man ja auch regelmäßig machen. Oder sollte man regelmäßig? Sollte man?
Gerade im Sommer, also das ist da noch viel wichtiger, als wenn es etwas kühler ist.
Und wie gesagt, hatte angefangen, hier Milchsystem reinigen. Ja. Kaffeesystem reinigen, Brüheinheit, wie gesagt, wollte dann zur Brühgruppe gehen und kriegt die nicht raus, ja, und hab schon überlegt, ja, wie alt ist denn die Maschine? Wo ist denn der nächste Service Point? Heute ist Samstag, kriegst du da überhaupt noch jemanden, ja, damit du wenigstens mal fragen kannst und so, ja. Und hab dann, ja, google doch mal nach dem Problem, was du hast, ja. Mhm. Und habe ich gesehen, oh, ich bin nicht alleine. Allerdings haben die anderen das Problem, die haben sie raus, kriegen sie aber nicht mehr rein.
Ist genauso blöd.
Genau, ist genauso blöd. Aber der hat sich dann rausgekriegt, weil ich habe auch gesagt, das Ding lässt sich ja so wenig bewegen, ja, und die Entriegelung, wie gesagt, hat ja alles gemacht, ja. Irgendwo muss dieser Mechanismus, der dann in die Brühgruppe greift, damit diese während im Betrieb ja nicht rausnehmen kannst und so ein Kram, ja, oder dass sie fixiert ist, muss klemmen. Oder du hast irgendwo, ja, dass der Motor irgendwo, keine Ahnung, entweder sich ein bisschen verkeilt hat Getriebe. Mhm. Wo es halt in die Brühgruppe geht, dass da irgendwo was klemmt. Und da habe ich mal, wie gesagt, ein bisschen gegoogelt, ja, und hier beim Reinstecken. Aber, ja, was ich da gelernt habe, es gibt eine Tastenkombination, die du drücken kannst, um den Motor in die Ausgangsstellung zu fahren. Weil der muss hier drei Uhrstellung und sowas, ja. Mhm. Und ich so, ja, ist ja okay. Habe ich dann ein bisschen rumprobiert, ja, das richtige Timing für die Tastenkombination beim Ein- und Ausschalten. Habe ich mich schon so an an meine alten Computerzeiten erinnert, ja, und oder auch hier die gewissen Tastenkombinationen beim Mac ja auch, ja, mit Reset hier und was weiß ich was, oder halt auch DFU-Modus am iPhone. Mhm. Und ich so, scheiße, ja, deine Kaffeemaschine, ja, Tastenkombination beim Einschalten drücken um den Motor. Und ich so, das darf ja alles nicht wahr sein. Habe ich aber gemacht, ja, und du hast dann gehört, dass der Motor kurz angelaufen ist. Hat schon anscheinend noch ein Stück weiter gedreht. Und dann hat's klack gemacht, ja. Und dann konnte ich die Brühgruppe auch wieder rausziehen. Und ich noch so, what the fuck, wieso steht das hier nicht irgendwie erstens mal in den Tipps und Tricks oder fuck von der scheiß App, die es dafür gibt, ja. Warum wird das nirgendwo aufgeführt? Ob es in der Bedienungsanleitung steht, keine Ahnung. Ich wüsste auch gar nicht, wo ich die damals hingeräumt habe. müsste mal auf die Suche gehen, ja. Und wieso findest du das nicht irgendwie online bei denen auf der Seite? Ja, also schnell. Ich habe es nachher auch bei denen auf der Seite gefunden, aber irgendwo ja ganz ganz versteckt. Wieso, ja, wenn das auch noch in der eigenen FAQ irgendwo steht, wieso nicht prominente? Ja, wo ich auch wieder gesagt habe, ja, Gott sei Dank gibt's unabhängige Foren, ja, wo sich Leute auch bei so einem Scheiß mal austauschen, weil über die Suche über die Google-Suche habe ich es gefunden, ja. Und wurde mir auch geholfen, weil ich habe auch schon gedacht, ja, wenn du die Maschine noch einschicken musst oder so ein Kram, ja, wer weiß, wie lange die Scheiße dauert, ja, und dann war das hier so eine 5 Minuten, obwohl hat ein paar Minuten länger gedauert, sich dann auch durch die Forenbeiträge zu lesen. Aber wo ich auch gedacht habe, Freunde, ja, sowas muss doch irgendwie prominent auch gefeatured sein.
Ja. Vielleicht wollen die ja solche Dinge absichtlich nicht ins Netz
das reinstellen. Das ist halt wieder, klar, das ist halt, dann gehst du zum Service, ja, die wollen ja auch ihr Geld verdienen, klar. Nur, da habe ich auch schon wieder gedacht. Einmal ein Hurra auf das Internet und vor allem auch auf das Vernetzen von Leuten untereinander, beziehungsweise auch der Forumbetreiber, ja, dass das so funktioniert hat. Ja, vor allem halt auch, dass es, wie gesagt, indiziert ist oder indexiert ist und dann auch gefunden werden kann, wenn man danach sucht. Aber es ist doch doof, wenn du da hier über so Third Party privat, ja, irgendwo dann suchen musst, ja, und dann, ja, das ist doch, also es ist ja schön, dass es, wie gesagt, es ist ja schön, dass es das gibt. Aber dass es das geben muss.
Ja, aber das sind dann halt so Service-Einstellungen, die halt nicht öffentlich sein sollten. Ne? Oder so argumentiert natürlich dann der Hersteller. Ich hatte mal einen Kunden, der hat sich auf die Reparatur von Automaten jeglicher Art her, also Kaffeevollautomaten, spezialisiert. Mhm. Und da hatte ich dann mal irgendwas an seinem Rechner gemacht und währenddessen war er dann auch an irgendeiner Kaffeemaschine zugange von einem Kunden und der hat da wild auf den Knöpfen drauf rumgedrückt und hat seine Finger verrenkt und ist dann da in Service-Menüs reingekommen, die dann auch grafisch nochmal ganz anders ausgesehen haben als das Standardmenü. Und der hat da Dinge gemacht, ja, die eigentlich für den Otto-Normal-Kaffee-Anwender oder Kaffeekonsumenten eigentlich so nicht ersichtlich gewesen sind. Und ich denke, es ist teilweise auch ganz gut, dass man nicht in diese Service-Menüs reinkommt, weil ich könnte mir vorstellen, da kann man auch viel mit kaputt machen an so einer Maschine. Ne? Einstellungstechnisch etc. pp.
Möglich.
Aber gut. Und
wir sind, ja klar, da können, gerade wenn es um die Temperatureinstellung oder so geht, da kannst du natürlich auch eventuell es übertreiben, ja.
Was dann natürlich auch die
oder stellst mal die Hinweise ab, ja, weil sie dich stören über die Reinigungsintervalle zum Beispiel. Und dann wundert sie sich nach 4 Jahren nie eine Reinigung gemacht, dass irgendwas vielleicht kaputt ist. Ja.
Was aber natürlich auch gesundheitliche Probleme mit sich bringen kann, wenn du das da permanent auch irgendwelche Schimmelsporen, die sich im Inneren bilden, mitkonsumierst. Das kann auch nicht gesund sein.
Das war auch gut. Im Forum stand dann auch, weil ich mache ja die Reinigung der Maschine auch ein bisschen intensiver, als was normalerweise in der Gebrauchsanweisung steht.
Ja.
Also wo ich dann mehr mache im Prinzip, als dann eigentlich dir nahegelegt wird vom Hersteller. Und da stand dann auch, ja, in dem Forum nämlich drin, ja, ich habe dann mal hier die Klappe abgeschraubt und mit dem Schraubendreher und Dingsbumsnummer so und so mal hinter der Abdeckung hier und da die 4 Schrauben gelöst und das mal und hinter dem Motor dann mal das, wie gesagt, das und das an Rückständen entfernt und ich noch so, oh, okay, da kommst du auch ran. Und hatte gleich die ganzen Größen von den verschiedenen Schrauben mit dazu geschrieben und was für einen Kopf du brauchst und ich so, ah, wunderbar, vielen Dank für den Hinweis, Seite gleich mal gespeichert. Ja.
Gut,
aber vor allem, was die Leute sich auch Mühe geben, ja, mit 1000 Bildern und Beschreibungen und Pfeilen in verschiedenen Farben und super,
ja. Ja, aber davon kann man ja profitieren, ist ja super.
Ne? Ja, also das, was die teilweise besser als die Zettel, die dann bei dem Zeugs dabei liegen vom Hersteller.
Ja, klar.
Okay, aber jetzt genug Backoffice, ja.
Ja, das ist, war auch schon viel Backoffice heute, du.
Ja, ein paar Minuten.
Ja, dann lass uns doch mal versuchen, in die heutige Sendung einzusteigen. Auch ein Satz, der sich bei uns öfter wiederholt. es gibt da so ein paar Erpressungsversuche bei TSMC. Das ist eine Nachricht, die relativ aktuell ist. Die ist, glaube ich, heute Morgen erst aufgetaucht. Also jedenfalls habe ich sie heute Morgen erst im RSS-Reader wahrgenommen. Und da fordert die Lockbit-Gruppe 70 Millionen US-Dollar von TSMC. Besser gesagt, TSMC hat sich mittlerweile auch dazu geäußert. Es gab da eine Aussage gegenüber TechCrunch, dass es jetzt nicht in Anführungsstrichen TSMC direkt betrifft, sondern ein Dienstleister, der mehr oder weniger extrem nah mit TSMC zusammenarbeitet. Letztendlich ist das nach meiner Meinung auch jetzt nicht hundertprozentig wichtig, ob es jetzt der Dienstleister ist oder ob es TSMC ist. Hier scheint es aber um Daten zu gehen, die in erster Linie auch TSMC betreffen. Und da gibt es natürlich jetzt schon Spekulationen, weil wenn einer 70 Millionen US-Dollar fordert, nach meiner Meinung oder das, was ich heute auch gelesen habe, ist es, glaube ich, derzeit die höchste Erpressersumme, die bisher gefordert worden ist. Von Lockbit, zumindest von der Lockbit-Gruppe. Dann werden die schon einige Daten in der Hand haben. Also das fordert man ja nicht, wenn man jetzt nur die, ja, die Küchenpläne von TSMC hat, sondern da scheinen schon einige brisante Daten in der Hand der Erpressergruppe zu sein. Vermute ich jetzt mal.
Ja. Ja. Da siehst du auch mal, dass nicht, dass auch ein Unternehmen, ja, wie TSMC nicht davor sicher ist. Und ja, was einem auch wieder zweifeln lässt, wie weit kann man sich, wenn man schon, wie gesagt, so eine Firma ist, die auch in dem Sektor ja tätig ist, und sich, auch wenn es, wie gesagt, nicht TSMC vielleicht direkt ist, sondern eine ihrer ja, Zulieferer jetzt nicht, aber eine ihrer
Dienstleister.
Dienstleister, mit denen zusammenarbeiten, die ja auch in dem Bereich tätig sind, ja, wenn sie so einer schon anfällig ist oder betroffen sein kann, ja, wie kann man sich dann überhaupt selbst vor irgendwas wirklich 100% schützen, wobei 100% Schutz gibt's ja nicht, ja.
Nein.
Aber es ist mal, oder es wird mal interessant sein, ob man mehr erfährt drüber, ja.
Ja, also.
Was da genau passiert ist, beziehungsweise wie der Angriff stattgefunden hat, weil das ist auch wieder eine Frage, war es nicht vielleicht wirklich wieder irgendwo halt so Social Engineering, ja. Weil das, der Mensch ist einfach mit einer der schwächsten Stellen in der ganzen Kette, ja, was da Sicherheitsvorkehrungen betrifft, ja.
Ja. Naja, und vor allen Dingen bei 70 Millionen Geldforderung, das...
Ja, Bitcoin bitte an folgende Adresse.
Ja, das scheint schon ein größeres Datenleck gewesen zu sein oder eine größere Datenmenge, die dort abgeflossen
ist. Ja, es ist halt echt die Frage, welche Daten, ja.
Ja, im schlimmsten Fall irgendwelche Produktions- oder Konstruktionsdateien oder Entwicklungsgeschichten. Ich meine, TSMC, das ist natürlich wahnsinnig komplexer,
Und Dinge. Wie gesagt, wir sprechen ja eigentlich immer hauptsächlich in Bezug auf Apple, ja, aber die machen ja so viel mehr.
Die produzieren für Nvidia etc., also das ist ja ein wahnsinnig großer Konzern.
Als in Anführungszeichen, nur Apple Silicon, ja.
So ist es. Ich meine, Apple ist der Top-Kunde, keine Frage, aber sie produzieren, wie gesagt, auch für ganz viele andere Unternehmen.
Deswegen, da gab es einiges, ja, was sie wahrscheinlich irgendwie oder wo sie rankommen oder rangekommen sind, ja.
Genau. Gut, wo wir gerade bei TSMC sind, da gibt es jetzt auch eine neue Aussage, weil ja, das, was eigentlich für den Endkunden mehr oder weniger uninteressant ist, aber für den Produktionsablauf ganz interessant sein kann, respektive auch für Apple und für TSMC. Der zukünftige A17 Bionic Chip, der soll in zwei verschiedene Produktionsprozesse gefertigt werden, also Produktionsintervalle mehr oder weniger. Der erste Produktionsprozess soll der N3B sein und dann soll in der zweiten Produktionsstufe oder im zweiten Intervall fließend auf den N3E-Prozess umgestellt werden. Und der N3E-Prozess soll ein Prozess sein, der eine höhere Chip-Ausbeute ermöglicht, also ein wesentlich effizienterer Produktionsprozess. Das ist noch so eine kleine Unterschlagzeile, die jetzt in den letzten Tagen dazu rausgekommen ist. Jo. Dann hat der Mark Gurman noch so ein paar Dinge rausgehauen. Und der hat auch wieder so ein paar Sachen eigentlich wieder aufgewärmt und hat sich auch speziell an einem ganzen Produkt so ein bisschen abgearbeitet, wo ich auch sehr skeptisch bin, dass das überhaupt so kommt. Aber fangen wir erstmal beim ersten Produkt an. Er hat gesagt, die Apple Watch Ultra 2 soll dieses Jahr mehr oder weniger im gleichen Zeitraum erscheinen zur aktuellen Apple Watch der 10. Generation, der normalen Apple Watch. Und wenn man sich das mal so überlegt, ist das auch relativ logisch, weil wenn jetzt keine Apple Watch Ultra 2 rauskommen würde, dann würde sie ja auch auf dem Stand der letzten Apple Watch sein. Und ich glaube, dann würde es wenige Kunden geben, die sie dann kaufen, weil die 10er wäre dann leistungstechnisch die aktuellste und es würde nach meiner Meinung auch keinen Sinn ergeben, dann zwei verschiedene technologische Standards zu haben oder leistungstechnisch verschiedene Standards im Sortiment zu haben. Also ich gehe davon aus, wenn die Ultra weiter am Leben gehalten wird, wird sie ja auch immer zeitgleich mit dem aktuellen Modell rauskommen. Das ist meine Prognose. Also halte ich eigentlich für relativ schlüssig. Ist meine Meinung dazu. Und im Allgemeinen hat er gesagt, ja, der iMac 24 Zoll, das Update soll angeblich Ende diesen Jahres noch kommen oder Anfang 2024. Das hat er dann auch noch ein bisschen konkretisiert da gab es noch ein kleines Update dazu. Es wird wohl erst 2024 passieren, weil alle M3-Chips, die kommen, sollen wohl erst im nächsten Jahr kommen. Ja, steile These, keine steile These mehr oder weniger, weil ich gehe auch davon aus, dass wir dieses Jahr keine großen Mac-Updates mehr bekommen werden. Also das Jahr ist Mac-technisch nach meiner Meinung gegessen. Dieses Jahr werden wir auch keine neuen SoCs mehr sehen. Das liegt eigentlich auf der Hand. Jetzt wird es noch ein iPhone geben, es wird noch eine Apple Watch geben und dann ist das Jahr eigentlich durch. So sehe ich das.
Ja, nachdem wir jetzt gerade das Studio-Update hatten, den neuen MacBook Air, wobei da hatten wir ja auch keinen neuen Chip.
Nee.
Und den Mac Pro bekommen haben. Genau. Jetzt endlich mit Apple Silicon. Ja, wird es das gewesen sein, ja.
Und ich meine, wenn sie jetzt dieses Jahr, also nehmen wir jetzt mal an, sie würden jetzt noch ein MacBook Air-Update bringen mit einem M3, das wäre ja ein Schlag ins Gesicht für alle diejenigen, die sich jetzt ein MacBook Air 15 Zoll gekauft haben. Also das wäre ja Wahnsinn, wenn sie es machen würden. Also von daher glaube ich, die ganzen M3-Updates, die werden dann im nächsten Jahr kommen. Und realistisch ist es dann halt wirklich, dass der 24 Zoll iMac, der ja auch am ältesten ist von der ganzen Silicon-Geschichte, die wir im Sortiment haben oder von der Aktualität her der älteste Rechner ist, dass der dann in der ersten Jahreshälfte, also im Frühjahr 2024, abgedatet wird auf einen M3. Und dass dann im Laufe des Jahres halt die ganzen Rechner dann irgendwie auf M3 gebracht werden. Tja, und ich meine, es ist ja eh Wahnsinn.
Ist der schon M2?
Nee, M1. Der iMac 24.
Ich hätte eher gedacht, M1. Dass der vielleicht sogar jetzt im Herbst noch kommt mit dem M2.
Nee, das setzen die aus, glaube ich nicht, dass da noch was kommt mit dem M2. Obwohl es eigentlich eine relativ, vom Aufwand her ein relativ leichtes Update wäre. Ja, aber ich glaube, den M2 überspringen die. Ist meine Meinung.
Ja, ich hatte auch gedacht, der Studio würde vielleicht einen M2 überspringen. Das haben wir ja auch. Das hat sich ja auch erledigt, ja. Da hatte das Update noch bekommen.
Ja.
Das war die Diskussion gerade mit Studio zum Mac Pro. Ja, wie willst du das dann auch untereinander abgrenzen? Aber das sind halt wirklich nur die PCIe-Slots. Ja,
da gibt es ja auch ganz verschiedene Thesen. Viele sagen ja, das ist jetzt eine Zwischenlösung, bis dann irgendwann der M3 Extreme kommt oder sonstige Dinge. Und einige sagen, das ist der letzte Mac Pro, es wird keinen mehr geben. Das haben sie jetzt nur noch gemacht, weil sie es versprochen haben. Das wäre die schlechteste Lösung nach meiner Meinung. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Apple da an einem Chip arbeitet oder das in Planung hat, dass dann irgendwann auch sich der Mac Pro leistungstechnisch vom Mac Studio dann halt unterscheiden wird. Das ist meine Hoffnung, die ich habe, weil der Mac Pro
ist. Ich denke mal, wenn Apple rein aus wirtschaftlichen Gründen eine Entscheidung treffen müsste, was den Mac Pro betrifft, würden sie ihn streichen.
Ja, klar.
Weil, wie gesagt, so viele, die jetzt mit dem Mac unterwegs sind, also wir haben ja eh schon gesagt, ja, und Apple sagt es ja auch, der Mac Pro ist eine Nische, ja.
Ja, aber sie haben ihn ja jetzt mit Absicht, in Anführungsstrichen, jetzt so gestaltet, dass er noch mehr eine Nische wird. Und somit schaffen sie sich ja automatisch eine Begründung, der hat sich ja jetzt noch schlechter verkauft, also jetzt können wir noch einstellen, ja. Weil wie er jetzt aussieht, der Rechner vom Design, also vom Hardware-Design, wird sich der Kundenkreis noch stärker reduzieren als vorher schon. Ganz klar.
Ja, wobei, bis auf das RAM hast du eigentlich kein wirkliches Argument zu der Intel-Version, was jetzt die Aufrüstbarkeit betrifft. Weil GPU war ja vorher schon kein Thema. Klar war die zum Stecken, aber pff, mein Gott, wo hattest denn du da Auswahl? Ja. Oder wo konntest du selbst was nachrüsten? Du konntest ja keine Third-Party NVIDIA-Karte dir holen und in den Rechner stecken.
Es war ja alles sehr stark limitiert, das ist richtig.
Ja. Und wie gesagt, das einzige Argument war wirklich RAM.
Ja. Ja.
Und ansonsten ist der jetzt aktuell nicht viel anders wie der Intel vorher auch. Das einzige ist halt wirklich das RAM. Ja, und du hast jetzt die GPU integriert, aber das war ja alle in meinen Augen vorher auch schon kein Argument, die GPU.
Ja. Ja. Aber wie gesagt,
also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht sogar der letzte Mac Pro ist. Aber da muss man mal gucken, inwieweit Apple halt dass diesen Schwanz wirklich abschneiden würde. Ich denke, momentan ist es halt politisch noch so ein Thema,
ich meine,
dass man den halt haben will, aber
Sie könnten es ja auch ganz einfach, noch einfacher gestalten. Sie könnten, wenn Sie jetzt, nehmen wir jetzt mal an, der Mac Pro wird eingestellt. Und der Mac Studio ist quasi die Zukunft des Mac Pros, mehr oder weniger. Mal so rein hypothetisch. Dann könnten Sie ja sagen, für alle diejenigen, die PCI Express-Karten brauchen, für alle diejenigen haben wir ein externes Gehäuse oder einen Untersatz oder wie auch immer. Und die stecken sich dann dieses Gehäuse dran oder diese Extension und können dann dementsprechend ihre PCI-Karten dort reinstecken. Weil mehr ist es ja letztendlich jetzt auch nicht, nur dass es sich in einem Gehäuse befindet, das Ganze. Und es gibt ja auch schon Lösungen von anderen Herstellern, wo man PCI-Karten über Thunderbolt reinstecken kann. Und Apple könnte das genauso machen, also dass man quasi eine Erweiterungsbox hat, wo man dann aus einem Mac Studio einen skalierbaren oder einen erweiterbaren
Mac hat. Die Frage ist halt den Geschwindigkeits- oder Latenzfluss, den du halt hast über Thunderbolt im Vergleich zu PCI. Das ist halt die Frage. Inwieweit würde das dem Profi, der momentan wirklich auf die PCI angewiesen ist, im Mac Pro, inwieweit könnte er halt mit einer externen Lösung halt noch leben?
Ja, aber Thunderbolt.
Wie zeitkritisch oder latenzanfällig ist halt die Anwendung, die er über PCI betreibt, ja.
Thunderbolt entwickelt sich technologisch auch weiter, geschwindigkeitstechnisch. Also, das ist,
das
passiert auch. Und ich weiß nicht, momentan sind es ja sehr spezielle Karten, also PCI-Karten für Audiobearbeitung. Und ich denke, gerade diese Audiokarten.
Ja, es gibt ja auch noch so ein paar Highspeed, NVMe.
Ja, aber okay.
Monsterkarten, die du einbauen kannst, die halt geschwindigkeitstechnisch
kann man, ja.
PCIe nochmal wesentlich schneller sind als einmal die internen oder die Karten, die du halt von Apple kriegst momentan als Standard oder als die SSD von Apple, die halt standardmäßig verbaut werden. Und zumindest mal von den Geschwindigkeiten, die ich gelesen habe, auch schneller sind als Thunderbolt. Und das ist halt für jemanden, der halt viel mit Daten zu tun hat, und die vielleicht gerade im 8K oder höher halt Videoschnittbereich unterwegs ist und da halt die Daten in seinem oder schnell verfügbar haben will oder vielleicht auch auf dem Medium direkt bearbeiten will, ist das natürlich schon ein Argument, ja.
Gut, aber wie gesagt, das ist.
Aber das sind halt wieder die Nischen der Nischen der Nischen.
So ist es. Und ein Tod muss man dann sterben in dem
klar.
Fall, sage ich jetzt mal.
Naja. Aber wie gesagt, ich denke, es ist momentan mehr eine politische Sache, bei Apple den Mac Pro halt haben zu wollen müssen, als dass man sagt, hier, das ist ein Gerät.
Also meine Meinung dazu ist halt, man hat ja gelesen, dass sie in der Entwicklung gesteckt haben, diesen Extreme zu entwickeln. Im Endeffekt, wo man ja vier Macs zusammengekoppelt
hat. Ich wüsste gerne mal, was an diesen Geschichten alles wahr ist.
Ja. Ja gut, gehen wir mal davon aus, sie haben an diesem Ding gearbeitet. Und sie sind halt nicht zur Rande gekommen und sie haben halt festgestellt, dass es einfach viel zu teuer ist, diesen Chip rauszubringen. Allein von der Entwicklung her, das war ja die war ja die Gerüchtesituation, dass das Ding einfach von der Entwicklung viel zu teuer gewesen ist und so weiter und letztendlich auch vom Output her, was dann letztendlich vom Band läuft oder vom Band fällt als stabiler Chip. Und das haben sie ja wohl verworfen, was man so lesen konnte. Und ich vermute mal, das war jetzt so eine Notlösung, den Mac rauszubringen, weil sie es versprochen haben. Also den Mac, den wir jetzt im Moment sehen, das Ding, wie wir aktuell sehen, das war kein geplanter Mac Pro. Das war eine Notlösung, die nicht gewollt war. Die einfach nur rausgebracht worden ist, weil sie ihr Versprechen einhalten wollten, etc. Also so, wie er jetzt ist, war er bestimmt nicht im Urgedanken geplant, ist meine Meinung.
Was den Chip betrifft.
Der Rest kann stimmen, okay, aber was den Chip betrifft, ja. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass sie eine leistungstechnische Differenzierung haben wollten, aber das in die Hose gegangen ist. Meine Meinung. Und das wird später, früher oder später kommen, dass sich das wieder ins richtige Verhältnis rückt, dass ein Mac Studio ein Mac Studio ist und ein Mac Pro ein Mac Pro ist und man da eine starke Leistungsdifferenzierung hat. Das ist jedenfalls mein Wunsch.
Ja, das würde auch die Preisdifferenz ein bisschen besser
relativieren, ja.
Ja.
So ist es. Gut, aber zurück zu Mark Gurman. Der hat mal wieder, wie ich am Anfang schon sagte, ein altes Gerücht aufgewärmt. Und er hat gesagt, Apple arbeitet an einem großen iMac mit 30 Zoll oder sogar größer als 30 Zoll. Ja, ich glaube, das ist auch sein ganz großer Wunsch. Also das ist Gurmans großer Wunsch, dass der iMac wieder zurückkommt in einer Profi-Version mehr oder weniger. Und nur weil er das jetzt permanent wiederholt, wird's nicht besser. Also die Frage ist dann, nehmen wir jetzt mal an, es kommt ein 30 Zoll iMac. Kommt dann auch ein größeres Studio-Display? Weil das gibt's ja nur als 27 Zoll. Das würde ja dann auch wieder so das ganze Verhältnis Display bei Apple ins Ungleichgewicht bringen. Also.
Nee, ich könnte mir sehr gut vorstellen, wenn der wirklich der iMac kommt und auch mit einer neuen Größe kommt, dass wir auch nochmal ein neues Display kriegen, ja. Würde Sinn machen.
Auf der gleichen Größe dann wie der iMac, mehr oder weniger.
Ja.
Ja, da muss ja
ob das dann hier so Studio High-End sein wird oder ob das dann halt sich unten drunter ansiedelt, wäre halt die Frage der Ausstattung und auch der Display-Qualität, die sie dann haben. Aber man kann mal davon ausgehen, es wird ich würde davon ausgehen, dass wenn wir ein iMac sehen mit einer neuen Bildschirmgröße, wir auch dann entsprechend einen Bildschirm, also quasi ein Standalone-Studio, wie auch immer gebrandet, dann Display sehen werden, ja.
Ja. Ja, es muss ja irgendwas in Anführungsstrichen passieren mit dem Pro-Display XDR, weil das gibt's ja mittlerweile auch schon sehr, sehr lange und es ist ja in einigen Bereichen auch nicht mehr State of the Art. Wenn ich mir jetzt die 90 Hertz Bildschirmwiederholfrequenz anschaue, da gibt es natürlich auch schon selbst Apple intern andere Lösungen. Da müsste auch was passieren. Es ist natürlich, was das Proofing angeht, etc., natürlich ein extrem hochwertiges Display und auch was den Farbraum angeht, HDR und so weiter, keine Frage. Aber in ein paar Unterbereichen ist das Ding nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Ne? Da müsste ja auch was passieren. Allein auch schon preislich, ne? Das Ding ist natürlich sehr, sehr selbstbewusst preislich. Gut, schauen wir mal.
Ja. Aber der passt ganz gut dazu hier. Wie heißt es schön? Ups, ja. Samsung did it again. Die haben jetzt gerade hier den Termin bekannt gegeben, wann ihr Studio-Display-Klon verfügbar sein wird. Und zwar soll der jetzt zum 3.7. in Südkorea in Verkauf gehen. Vorbestellungen sind anscheinend schon eröffnet jetzt. Und das ist ja auch wieder so ein dreistes Ding. Also wenn man da mal sieht, wie der aussieht, ja, vom Fuß bis zum Display, ja, sieht das dem Studio-Display schon sehr ähnlich aus. Oder sehr ähnlich. Und vor allem auch die technische Ausstattung, ja, ist ja sehr ähnlich. Auch 27 Zoll, ja, 5K, Thunderbolt 4, ja, USB-C ist mit an Bord, 600 Nits Helligkeit. Ich hatte was gelesen von 60 Hertz Bildwiederholfrequenz. Müsste man nochmal ein bisschen mehr recherchieren, ob das auch wirklich so passt oder ob es dann doch ein bisschen höher wäre. Aber auch was die Farbraumabdeckung betrifft, ja, DCI P3, mhm. P3 99%, also sehr ähnlich am Shooter-Display. Preislich soll es so um die $1,300 liegen. Mhm. Was ja auch schon für Samsung dann sehr selbstbewusst ist. Klar, ja, immer noch ein bisschen günstiger, aber da muss man auch mal abwarten, ja, wie Wechselkurse, ja, Zölle beziehungsweise da auch die so Inflationsaufschlag etc., wenn das Ding außerhalb von Südkorea an den Start geht, wie da die Preisgestaltung aussieht. Und man muss ja auch mal sagen, das ist Samsung, die müssten preislich sich schon da ein bisschen abgrenzen gegenüber Apple, auch wenn das Display ansonsten dem Studio-Display halt sehr ähnlich ist. Wie gesagt, schön wäre es natürlich, wenn Samsung den jetzt gerade neu bringt, ja, und hurra, ja, und Apple dann vielleicht dann doch jetzt auch nochmal mit dem iMac zusammen dann vielleicht ein neues Studio-Display auf den Markt haut, ja. Mhm. Das wäre natürlich schon geil, ja, aber ja, müssen wir abwarten.
Ich meine, 1300, was hast du gerade? $1,300. Ne? Mhm. Das ist natürlich jetzt im direkten Vergleich zum Studio-Display jetzt gar nicht mehr so weit entfernt. Ne? Mhm. Deswegen.
Ich sag ja, wenn, wie je nachdem, was halt an Wechselkursen beziehungsweise genau, halt Zöllen und wie gesagt, eventuell noch ein Inflationsausgleich oder so draufkommt, ist die Differenz vielleicht nicht mehr so groß. Ja.
Genau, und der Straßenpreis von einem Studio-Display ist ja nochmal ein ganz anderer als der, ja, der Apple-Preis, sage ich jetzt mal.
Also da muss man halt mal gucken, was dann, wie gesagt, Straßenpreis Samsung dann.
Du kriegst ein Studio-Display, wenn du Glück hast, für $14,99. Also die Standardversion mit dem normalen Standardfuß und nicht mit dem höhenverstellbaren Fuß, kriegst du für $14,99. Und dann ist natürlich die Frage, ob man jetzt nicht gleich zum Apple Display greift und jetzt nicht das Samsung Ding nimmt. Ja. Was eine Ansage wäre, ja, wenn Samsung gesagt hätte, wir machen jetzt einen richtigen Hammerpreis, 999 Euro, das wäre dann nochmal eine andere Hausnummer oder $999, wie auch immer. Mhm. Aber wenn man sich jetzt auch mal anschaut, das Ding hat halt Thunderbolt an Bord und die meisten Thunderbolt Displays sind preislich über $1,000 unterwegs. Gibt ja auch von LG Thunderbolt Displays. Also ich kenne, glaube ich, kein reines Thunderbolt Display. In der 5K Auflösung, 4K Displays gibt es halt schon mit weit unter 1000 Euro mit Thunderbolt. Aber wenn ich jetzt 5K und Thunderbolt haben will, kenne ich, glaube ich, keins, was sich unter 1000 Euro bewegt. Und die Auswahl ist da ja auch recht klein mit 5K. Also
so übersichtlich, ja.
Ja, da gibt's ja nicht so viel. Und deswegen wird der Preis wohl auch so selbstbewusst sein von Samsung.
Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm.
Also, und bevor ich mir ein Samsung hier hinstelle.
Vor allem also, für das Geld, ja, dann, ja. Mhm.
Dann kann ich mir auch gleich ein Original Apple Display dorthin stellen.
Ja.
Es sei denn, er hat noch ein paar andere Features, die sich unterscheiden. Ich weiß nicht, es gab ja diesen Samsung M8, der hat ja noch eine AirPlay-Kompatibilität und noch andere Smart-Features. Ja, ich weiß nicht, ob der das jetzt auch hat, keine Ahnung. Aber trotzdem, also da bin ich.
Wobei die Funktionen für mich jetzt nicht unbedingt das Killer-Feature wären bei einem Monitor.
Nein. Nein. Naja. Ich bin gespannt, wie der Preis dann bei uns ist. Und meistens ist ja auch so, gerade bei Samsung ist es ja der Preisverfall recht schnell oder schreitet genau, mal gucken, recht schnell voran. Genau,
wo sich der Straßenpreis dann da einpendelt. Ja.
So ist es. Obwohl, bis er unter 1000 fällt, das dauert dann schon noch ein bisschen. Also das wird noch ein paar Monate dann dauern. Gut. Dann noch ein kleines Update zum iPhone 15, iPhone 15 Pro oder die 15 Pro Serie. Da sind jetzt Schutzhüllen aufgetaucht. Auf dem Netzwerk Weibo sind erste Bilder aufgetaucht und die bestätigen eigentlich auch das, was wir in der Gerüchteküche gesehen haben oder gehört haben. Also das Design, das Außendesign von dem iPhone 15 mehr oder weniger oder das die Anordnung der Buttons, also speziell auch, dass der Power- und Lautstärke-Button jetzt etwas nach unten gerückt ist, das kann man dort eindeutig erkennen, dass der Mute-Button jetzt ein Schalter wird, das hat man ja auch schon in der Gerüchteküche gesehen oder gehört, dass sich der Schalter da etwas verändern wird und der Ausschnitt für den Ladeport, der ist etwas größer geworden, das spricht dafür, dass wir USB-C an Bord haben. Mehr oder weniger bestätigen diese Schutzhüllen, die aufgetaucht sind, auch das, was wir knopftechnisch und von der Anordnung der Knöpfe bisher auch in der Gerüchteküche gehört haben. Gut. Ich gehe auch mal davon aus, dass zum Beispiel das Thema USB-C gesetzt ist. Das Ding wird USB-C haben und gut ist. Er wird mich jetzt überraschen, wenn nicht.
Ja, das wäre so eine Aktion.
Dann kaufe ich mir aus Protest ein iPhone 14.
Ja, ich habe eben schon gedacht, du würdest sagen, aus Protest ein Samsung.
Da muss schon viel passieren, aber nein.
So ein sexy S23.
Naja, wenn schon S23 Ultra. Also wenn, dann richtig. Ne? Dann bin ich Protestkäufer.
Boah, nee, ich würde wahrscheinlich eher hingehen und für mehr vielleicht einen Razer shoppen.
Ich würde mir auf keinen Fall, sage ich jetzt mal nicht, aber ich würde mir wahrscheinlich keinen Samsung kaufen. Es gibt da andere Android-Geräte, die mir
Gefallen. Wie heißt denn das? Pixel Fold.
Ja, also ich sag mal, also kein Pixel Fold, aber ein Pixel. Also wenn ich jetzt mir Android kaufen müsste, dann würde ich mir einen Pixel holen. Auf jeden Fall. Also irgendwas aus der Pixel-Serie. Jetzt das Fold ist mir zu teuer, das kostet ja 2000 Schleifen, aber es gibt ja auch noch günstigere Modelle.
Ja, das genau, vor allem die ganzen Fold-Reviews, also Pixel, die sind ja alle ein bisschen skeptisch, was halt den Faltmechanismus betrifft. Die sind zwar ganz begeistert, dass es jetzt wirklich komplett schließt, ja, und dass die beiden Hälften wirklich ja auch aufeinander liegen, aber anscheinend gibt es da beim ganz flach aufklappen halt einen gewissen Widerstand, was viele ein bisschen unangenehm aufstößt, ja, und mal gucken, wie lange das hält, ja. Der eine, oder es gibt ja so ein, zwei Berichte schon, wo das Display leider nach einem Tag Nutzung schon den Geist aufgegeben hat. Also so Probleme wie damals bei den ersten Samsung Fold, ja. Hoffen wir mal, dass das wirklich irgendwie so Montagsgeräte sind, die da rausgegangen sind, dass es nicht jetzt wirklich irgendwie ein größeres Problem ist. Würde ich jetzt Google nicht unbedingt wünschen. Aber das würde auch wieder nur das bestätigen, ja, dass wir halt bei den ganzen Faltdisplays einfach noch nicht so wirklich das Entwicklungsende oder die Zuverlässigkeit haben, die wir brauchen, ja.
Ja.
Nee, aber weil ich eben Razer gesagt habe, also wie gesagt, alle wenn im Fold-Bereich, würde ich wahrscheinlich mir wirklich mal so einen Razer angucken.
Zum Beispiel.
Ich bin ja eh, wie gesagt, jetzt eh skeptisch nach wie vor, was die ganzen Faltdisplays betrifft. Mhm. Aber so gerade die aktuellen oder die neu vorgestellten Razer, die das sind so Dinge, die würde ich mir gerne mal angucken. Ne? Mhm.
Naja, gut. Schauen wir mal, wir können mal wieder über das Project Titan sprechen. Ein Projekt, wo wir lange nicht drüber gesprochen haben. Und ich meine, jetzt ist ja die mehr oder weniger die Luft raus beim Headset. Das Vision Pro Headset wurde ja jetzt vorgestellt. Jetzt können wir uns ja wieder den eigentlich interessanten Dingen widmen. Und was ist interessant? Das Apple Car, was ja mehr oder weniger vielleicht irgendwann mal kommen wird. Schauen wir mal und ich fand die Überschrift ein wenig reißerisch, weil die Überschrift heißt, Journalisten finden eine geheime Teststrecke. Ja, also Punkt 1, es ist eine Teststrecke. Ja, okay. Sie ist aber nicht geheim, weil die Teststrecke vorher schon im Besitz von Daimler war. Also somit ist sie ja nicht geheim. Die Fahrzeuge, die dort bewegt werden, wenn sie jetzt wirklich in Kooperation oder wenn da wirklich Dinge getestet werden, die zu einem Apple Car gehören, das ist geheim. Aber die Teststrecke ist nicht geheim. Es ist eine bekannte Teststrecke, die schon mehrfach den Besitzer gewechselt hat. Also wie gesagt, ursprünglich war es von Daimler die eine Teststrecke, dann wurde sie dann zwischenzeitlich nochmal verkauft und dann ging sie an die Firma, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, Route 14 oder Route 14. Das ist eine Investmentfirma, die man mehr oder weniger jetzt als eine Strohfirma entdeckt hat. Das ist jetzt nämlich der Clou der ganzen Geschichte, um das jetzt mal vorne vorwegzunehmen. Es sieht so aus, dass das eine Firma ist, die wohl Apple gegründet hat, um diese Teststrecke aufzukaufen. Und da haben sich die Journalisten von dem Automagazin Car and Driver, was in den Staaten ein recht großes Magazin ist, relativ weit vorgewagt, in Anführungsstrichen, oder waren stark investigativ unterwegs. Sie haben nämlich herausgefunden, dass bei der Umweltbehörde ein Ansprechpartner hinterlegt ist, der jetzt nicht unbekannt ist, nämlich das ist William Lynch, der diese Spur führt halt direkt nach Apple. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass diese Teststrecke, wenn diese Informationen wirklich alle richtig sind und auch die hinterlegten Ansprechpartner beim Arizona Department of Environment Quality richtig sind, die dort hinterlegt sind, dann kann man davon ausgehen, dass diese Teststrecke im Besitz von Apple ist. Okay, es ist ja auch nicht verwunderlich, wenn Apple wirklich an einem Auto arbeitet und an Sensoren arbeitet, dass sie dafür auch eine Teststrecke benötigen. Das wundert mich jetzt eigentlich nicht. Und man hat auch Bilder gesehen, dass auf der Teststrecke schon bekannte Fahrzeuge umherfahren, die aber modifiziert worden sind. Das sind Lexus RX-Modelle mit ganz viel verschiedenen Aufbauten, Umbauten. Man geht davon aus, dass das Sensoren sind, die dort verbaut worden sind, die wohl von Apple getestet werden auf dieser Strecke. Und wenn man jetzt mal ganz stark in die Vergangenheit zurückblickt, ist gerade dieser Lexus RX kein unbekanntes Auto. Damit hat Apple wohl schon einige Testaufbauten, Testumbauten vorgenommen. Auch in der Vergangenheit ist dieses Fahrzeug immer wieder aufgetaucht. Deswegen hat man halt, ja.
Nee, mach mal fertig. Ich entgleise gleich mal das
Thema. Okay. Deswegen geht man halt davon aus, in Kombination, dass da altbekannte Fahrzeuge umherfahren, die schon öfter aufgetaucht sind im Kontext zum Project Titan und dass dort halt auch diese Strohfirma unterwegs ist mit dem Ansprechpartner im Apple Park, geht man halt davon aus, dass das eine Teststrecke ist von Apple und dass da wohl irgendwas kommen wird in irgendeiner Form, in irgendeiner Weise. Okay, das ist so das Fazit von dem Bericht in dem amerikanischen Magazin Car and Driver.
Tjo. Ja, wahrscheinlich testen sie dann nur CarPlay. aber was ich eben mit den Gleisen gesagt habe, alle wenn ich da irgendwo gesagt hätte, alle wenn Lexus, dann hätte ich doch gesagt, hier in LFA.
LFA?
Lexus LFA?
Sagt man jetzt ehrlicherweise nichts. Und das,
Nee? Nein. Der Supersportwagen von Lexus? Der sagt dir nichts? Okay, Lexus ist halt wieder so ein Thema, aber okay, man muss auch sagen, das Auto ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen älter. Ja, das ist 10-jähriges, das Auto. Mhm. Wurden auch nur 550 damals gebaut. Ich bin nur gerade wieder drüber gestolpert, weil aktuell sind wieder in Deutschland, glaube ich, 2 Modelle im Verkauf. Der hatte ja, als er damals auf den Markt kam, $375.000 gekostet.
Okay.
Und der wird momentan gehandelt, wenn du ein Fahrzeug, also sind ja Gebrauchtfahrzeuge, aber so ein Sammlerfahrzeug mit unter 1000 Kilometer, liegt momentan zwischen 800.000 und 1,2 Millionen. Ist also ja das wäre eine Anlage gewesen damals.
Ist ja ein Schnäppchen.
Das wäre eine Anlage gewesen damals.
Na gut, jetzt bin ich auch im Bilde. Ich bin jetzt nicht so kapitelfest, was Lexus betrifft.
Aber ja, wie gesagt, Lexus ist ja...
Lexus hat ja schon eine lange, lange Historie. Ganz zu Anfangs war es ja noch nicht eine komplett eigenständige Marke. Das war dann nur so... Also ich weiß noch ganz genau, mein Vater war ja mal Toyota-Fan, eine ganz lange Zeit.
Und ja, mein Gott, so ein 2000 GT oder so?
Nee, er hatte immer Toyota Camry gefahren. Also das war so, Camry war glaube ich so das Größte, was man so bekommen hat im Toyota-Bereich. Und dann kam der erste Lexus raus und der war gar nicht so viel teurer als der Camry, war aber nochmal vom Qualitätslevel ein ganz anderer. Das war, glaube ich, der LS 420. Das war, glaube ich, der erste Lexus, der auch bei uns zu bekommen war. Und das war der erste und letzte Lexus, den mein Vater gefahren hat. Und dann ist er dann irgendwann auf Mercedes umgestiegen und hat wirklich das richtige Licht erkannt und hat ein vernünftiges Auto gefahren. Ja. Aber er hat
Also du willst jetzt nicht sagen, dass Lexus kein vernünftiges Auto ist. Es ist halt nur die Frage, und das ist halt auch generell die Frage, die sich stellt, wenn du so viel Geld für ein Auto ausgibst, muss es ein Lexus sein?
Der war aber damals noch wesentlich günstiger als jetzt eine vergleichbare E-Klasse. Ich weiß nicht, ob das jetzt damals E-Klasse vergleichbar war oder S-Klasse vergleichbar war. Ich weiß jetzt nicht, welches Käuferfeld sie damit adressieren oder welches deutsche
Konkurrenz. Ich denke eher, das ging damals so mehr in die S-Klassenrichtung, ja.
Ja. Also ich denke, das war so ein Zwischending zwischen E- und S-Klasse oder zwischen 5er und 7er. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass der LS 420 der S-Klasse das Wasser reichen konnte zur damaligen Zeit. Ja. Aber okay. Egal. Das waren die...
Ja, ich hatte da als Mitarbeiter gesagt, alle wenn Lexus, dann...
Ja, klar.
Machen wir doch LFA. wie gesagt, mich hat gewundert, wie die Preise da momentan liegen bei dem Auto. Holla, die Waldfee.
Ja,
oh, war gerade. Hätte man das mal damals gewusst, ja. Wobei, ich das Geld gab.
Das ist das Problem. Aber es gibt ein Produkt, wo du damals mit Sicherheit das Geld gehabt hättest, aber wir beide wahrscheinlich nicht so, oder wir haben leider nicht so vorausschauend gehandelt. Da hätte man jetzt eine richtig große Rendite erzielen können. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass original verpackte iPhones der ersten Generation mittlerweile sehr viel Geld erzielen. Ne? Das letzte iPhone der ersten Generation original verpackt hat 55.000 US-Dollar erreicht oder kam dafür unter den Hammer mehr oder weniger. Und das ist ja eine wahnsinnig große Rendite, wenn man bedenkt, was das damals gekostet hat. Und jetzt kommt ein weiteres iPhone unter den Hammer. Das hat allerdings eine Besonderheit. Da hättest du damals noch günstiger einsteigen können, weil es gab auch kurze Zeit eine 4 GB Version. Die ist aber allerdings vom Produktionsoutput sehr, sehr gering. Da gab es sehr, sehr wenige Modelle. Also Modelle gab es, wie gesagt, nur eins, aber es gab sehr wenige Stückzahlen, die da unterwegs waren oder mittlerweile noch sind. Und gerade originalverpackte, da ist die Chance sehr, sehr gering, ein 4 GB originalverpacktes iPhone der ersten Generation zu bekommen. Und deswegen munkelt man, dass diese aktuelle Auktion nicht nur 55.000 Dollar einbringt, sondern 100.000 US-Dollar. Das ist der prognostizierte Preis vom Auktionshaus. Das sei angeblich realistisch, dass man dafür 100.000 US-Dollar bekommt. Ja. Mann. Hätte man das gewusst, hätte ich damals eine Palette davon gekauft.
Ja, okay. Und dann bringst du die ganze Palette auf einmal auf den Markt und dann fällt ja der Preis auch wieder ins Bodenlose.
Nein, das muss man natürlich sukzessive machen und nicht auf einmal. Immer Stück für Stück.
Immer Stück für Stück, genau.
Kannst jetzt keine Palette ins Auktionshaus reinschieben und kannst sagen, hier. Ach ja, hätte man doch. Hätte, wäre, wenn.
Ja, okay. Guck mal, was das damals gekostet hat, ja.
Ja, im Vergleich ich meine, im Vergleich
ja,
heißt
ja, klar, im Vergleich, ja.
Ja.
Aber das hätte, obwohl, na, man konnte, glaube ich, schon absehen, dass es nicht so ausgehen wird wie Überraschungseier. oder Briefmarken.
Ja. Aber die Überraschungseier hatten eine Hochzeit. Also da gab es auch dementsprechend gewisse.
Ja, hatten, sag mal, Tulpenzwiebeln auch mal.
Ja. Ich meine, es gab ja Fälscherbanden, die ganze Überraschungseierfiguren gefälscht haben und nachgebaut haben. Hast du nicht gesehen?
Ja, das ist wie bei allem, ja, was da mal so in relativ viel wert war unter Sammlern und doch relativ einfach, ja, und vor allem auch, ja,
ich meine,
günstig in Anführungszeichen zu fälschen ist.
Und vieles, was so passiert, das versteht man halt auch nicht, weil man gar nicht den Kontext zu dem Produkt oder zu der Figur hat. Was meinst du, warum es so viele Leute gibt, die auf Flohmärkten irgendwelche Dinge suchen, gerade solche Überraschungseierfiguren und gerade die Figuren auch suchen bei Verkäufern, die keine Ahnung davon haben? Ne? Also,
ja, das ist ja bei allem so.
Stell dir mal vor, ich weiß, da gab es eine Pumuckl-Figur, die war speziell, die hatte einen Regenschirm und hatte noch so ein Add-on, die wurde extrem groß gehandelt oder extrem hoch gehandelt. Stell dir doch mal vor, du bist auf dem Flohmarkt und siehst irgendwo jemanden, der das Ding verkauft und sagt, naja, der will da 2 Euro für haben, der hat doch das Geschäft seines Lebens gemacht. Das ist so.
Aber auch da, wie klar, das Geschäft seines Lebens, aber solange ja der Verkäufer mit seinen 2-3 Euro, die er kriegt, ja, zufrieden damit ist.
Ja, aber ja, der weiß es ja nicht. Der weiß es ja nicht besser. Der weiß es nicht besser. Das ist richtig.
Ja, aber das.
Naja, gut. So ist es. So, du hattest noch ein teures Thema hier eingetragen.
Ach so, ja, wo wir gerade hier über 100.000 Dollar gesprochen haben. Lass uns mal über etwas günstigeres reden.
Das ist relativ.
40.000 Dollar.
Och.
Kaviar hat jetzt eine Vision Pro für 40.000 Dollar angekündigt.
Ja.
Limitiert auf 24 Stück.
Mhm.
Ich gehe fest davon aus, dass es eine Anspielung auf 24 Karat Gold. Weil genau das machen sie nämlich mit der Vision Pro. Alles, was irgendwo Metall und Silber glänzt, wird durch Gold ersetzt.
Mhm.
Das Headband wird auch durch Connolly-Leder ersetzt. Also, was ersetzt, aber das wird halt da was Schönes zusammengeklöppelt. Ja. Für mehr Privatsphäre machen sie hier noch so eine Klappe, die du halt vor das Außendisplay klappen kannst. Natürlich auch aus Gold. Soll kommen Herbst 2024, also um einiges, nachdem halt die Vision Pro offiziell in den Handel gegangen ist, aber klar, ich denke mal, sie gehen A davon aus, ja, dass es vielleicht schwierig sein wird, an Geräte ranzukommen am Anfang. Plus werden sie erstmal gucken, wie sie das überhaupt alles so umsetzen können, wenn das Gerät halt wirklich da ist.
Mhm.
Das wird ja auch ein bisschen dauern, bis sie da dann quasi die Fertigung für sich dann entwickelt haben oder wissen, wie sie es dann machen. Aber wie bei allem anderen auch, wie gesagt, hat nicht lange gedauert, ja, und der erste kam halt drauf, ja, Gold is best, ja. Und wir werden da unsere Käufer schon finden, vor allem wenn wir eh nur 24 Stück machen. Irgendeinen Verrückten gibt's immer, ja, sage ich da nur.
Ja, also
aber wie gesagt, alleine die Klappe, ja, um halt für mehr Privatsphäre und du entscheidest, wann deine Augen oder so dann zu sehen sein sollen für jemanden. Ah, Freunde, komm.
Aber es wird genügend Leute geben, die das Zeug kaufen.
Es gibt wahrscheinlich 24 Stück, gehe ich mal fest davon aus.
Auf jeden Fall. Und ich meine, für diese Superreichen der Welt, da sind ja 40.000 Dollar gar nichts. Ne? Das ist ja nichts. Das merken die ja gar nicht.
Aber,
das ist halt Mann. So.
Ich habe noch nicht mal geschmunzelt, als ich es gelesen habe, weil klar, es war nicht so die Überraschung, weil man davon ausgehen konnte, dass irgendwas kommt. Ja, wir haben es ja eigentlich in der Vergangenheit im Prinzip für fast alles gesehen, ja, was Apple auf den Markt gebracht hat, ja. Dass es da irgendwo jemanden gibt, der halt dann das noch veredelt. Und dann halt eine extra teure Version davon auf den Markt bringt. Aber naja.
Das ist ja im Apple-Segment nichts Neues, ne? Wie gesagt. Das iPhones, Apple Watches, iPads, MacBooks, alles wird
AirPods
vergoldet, umgearbeitet. Ja. Oder ich habe letztens auch so einen Hersteller gesehen, der hat MacBooks mit Leder bezogen und was weiß ich, der hat dann für den Umbau $12,000 genommen. Also ja, es gibt Leute, die das dafür ausgeben und es gibt genügend Leute, die das ausgeben können. Ne? Das ist halt so. Warum nicht? Soll's geben.
Ja, soll's geben, ist gut. Ja. Vor allem, die werden ja immer reicher.
Ja.
Aber mein Gott, ja. Der Markt ist da, sonst würde es das Angebot nicht geben. Ja.
So ist es. So ist es. Gut. Lass uns doch in unsere Kategorie einsteigen. True Crime. da gibt es mal wieder was Interessantes im Kontext zu den AirTags. Und man könnte.
Oh, AirTags schon wieder. Okay.
AirTags, ja, also die Dinger, also ein kleines Produkt, was wirklich sehr vielseitig eingesetzt werden kann und was wirklich schon sehr viel kriminelle Machenschaften ans Tageslicht gebracht hat und was auch schon einige Leute, ich würde jetzt nicht sagen, hinter Gittern gebracht hat, weil ich glaube nicht, dass es dafür jetzt eine Gefängnisstrafe gibt, aber auf jeden Fall eine große Geldstrafe, die sollte doch drin sein. Und man könnte das unter die Überschrift packen, Houston, we have a problem. Ja, und der ortsansässige Friedhof, der hat ein großes Problem gehabt. Gott sei Dank hat er das jetzt nicht mehr. Es gab nämlich Grabräuber. Und es scheint wohl eine große Anzahl, um genau zu sein, 100 Stück. Sie haben 100 Vasen geklaut. Und das sind jetzt nicht irgendwelche Vasen aus Kunststoff oder aus Porzellan oder was auch immer, sondern diese Vasen sind relativ mächtig. Eine Vase kostet 600 Euro umgerechnet und sie sind aus dem Material Bronze, also wertvolles Edelmetall. Und insgesamt wurden Vasen im Wert von 60.000 US-Dollar dort gestohlen. Scheinbar ist das auf dem Friedhof ein Trend, dass man diese teuren Vasen dorthin stellt etc. Ich weiß es nicht, was da so der aktuelle Trend, was Grabschmuck betrifft, ist. Keine Ahnung. Oder ob das ein lokales Phänomen ist in Texas, da bin ich jetzt nicht so im Thema. Aber es ist ja so, dass nicht nur einer dort eine Vase auf dem Grab hat, sondern das sind ja dann ganz, ganz viele Leute gewesen. Und eine Familie hatte die Schnauze voll, nachdem viermal die Vase gestohlen worden ist und sie viermal die Vase ersetzt haben. Ehrlicherweise hätte ich jetzt nicht viermal da eine Vase gekauft. Ich hätte dann aufgegeben. Ja, also so viel wäre mir der Spaß jetzt nicht wert gewesen, aber okay. Sie haben jedenfalls viermal wurde die Vase gestohlen und bei der fünften Vase haben sie dann gesagt, jetzt bauen wir da einen AirTag ein und der Plan ist dann auch voll aufgegangen. Der AirTag ist natürlich aktiviert gewesen etc. und die Vase wurde wieder gestohlen. Sie haben dann auch genau feststellen können, wo sich die Vase befindet, haben dann die Ortsdaten an die örtliche Polizei weitergegeben. Die sind dorthin gefahren und man höre und staune, sie haben dann eine Hausdurchsuchung vorgenommen und das ganze Haus war voller Friedhofsvasen. Alles voll. Und ja, die Grabräuber haben auch eingestanden oder zugegeben, ja, das Zeug geklaut zu haben. Aber allerdings wollte das Kram auch keiner haben. Deswegen waren mehr oder weniger fast noch alle gestohlenen Vasen im Haus.
Wow, mein Gott, wenn das wirklich Bronze ist, hätten sie das einfach im Altmetall.
Ja, das ist gut, dass du das
ansprichst. Oder im Recycling, sagen wir mal nicht Altmetall, aber Recycling.
Der örtliche Schrotthändler, der wollte das Zeug nicht ankaufen.
Ah, okay.
Dem gut, haben sie das schon angeboten. Ja.
Okay. Dem war das zu heiß.
Ja, sie können aber noch froh sein, dass der nicht sofort die Polizei gerufen hat, der Schrotthändler. Oder mehr oder weniger.
Ja, okay, die werden nicht gesagt haben, wir haben einen LKW voll Vasen, sondern die sind vielleicht schon mit 2, 3.
Ja, ja.
Haben sie erstmal angefragt, ja.
Ja.
Aber wie kommst du denn an so neue Vasen, ja?
Genau.
Und warum willst du die beim Recyclinghof, ja? Und nicht auf Craigslist oder so, ja?
Ja.
Oder eBay.
Hm. Ja. Ist schon faszinierend, was diese AirTags doch alles ans Tageslicht gebracht haben oder welche Machenschaften diese AirTags ans Tageslicht gebracht haben. Toll.
Ja, wobei, wie viele Jahre sind es her? 10 Jahre, 15 Jahre? Da war bei uns, generell in Deutschland war das ja immer so ein Trend, gerade auf Friedhöfen Kupferdächer zu machen bei Gebäuden.
Ja.
Und das haben manche Gemeinden auch nur einmal gemacht.
Ja.
Weil dann wurde nämlich auch mal kurz das Dach war am nächsten Tag nicht mehr da. Beziehungsweise halt die Verzierung und die Aufsätze aus Kupfer, ja, die waren dann auf einmal verschwunden über Nacht.
Ja, es ist genau wie es bei uns in der Gegend so einen Trend gab, Kupferdachrinnen zu verbauen.
Genau.
Das hat sich jetzt aber auch reduziert, weil die Dinger sind geklaut worden ohne Ende.
Ja, da hatte ich zuletzt so eine Instagram-Story gesehen von einem Amerikaner, der in Deutschland lebt und arbeitet. Der hatte nämlich beim Spazierengehen dann auch hier Regenrinnen und Abläufe gesehen aus Kupfer. Und er so, hier muss man gucken, Deutschland. Und ich habe dann auch nur gedacht, ne, mal gucken, wie lange die da am Haus auch dran sind. Ja.
Ja. Naja, gut. Kupfer ist beliebt.
Ja. Kriegst halt auch vernünftig noch was fürs Kilo, ja.
Ja, im Moment noch, ja. Es schwankt ja immer ein wenig.
Hm.
Okay, dann lass uns doch zum Gadget der Woche kommen. Und ich hatte ja letzte
Woche. Hast du da was vorbereitet?
Ich habe da was vorbereitet. Ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, dass ich noch ein bisschen was
genau.
aus dem Hause Satechi habe. Und man kann es wohl auch Satechi aussprechen oder halt Satechi. Ich glaube, die beide Aussprachen ist dem Unternehmen vollkommen nicht egal, aber sie arrangieren sich mit beiden Aussagen. Und ich sage dann weiterhin Satechi, weil ich das in der Vergangenheit schon immer gesagt habe, nicht, dass die Hörer jetzt denken, ich habe jetzt ein komplett neues Branding hier in der Besprechung, wenn ich jetzt Satechi sage. Ich sage weiterhin Satechi, klingt für mich persönlich auch schlüssiger, ehrlicherweise. Gut, und da gibt es jetzt ein ganz neues Produkt, nämlich den Satechi Duo Wireless Charger. Wie der Name schon sagt, man kann da mehrere Sachen mitmachen. Und das ist auch nach meiner Meinung eine sehr clevere Lösung für alle diejenigen, die einen Ladestand haben wollen und gleichzeitig einen Ladestand haben wollen mit einer eingebauten Powerbank. Weil das kann nämlich das Ding. Das heißt, in erster Linie kann man das schön auf dem Schreibtisch oder wo auch immer auf dem Nachtschränkchen positionieren und kann über ein USB-C-Kabel in Kombination mit einem Netzteil das Ding als ganz klassischen Ladestand benutzen. Das ist die erste Funktion. Und die zweite Funktion ist, man kann es auch ohne fest verbundene Stromversorgung verwenden. In dem Fall springt dann die Powerbank ein, die im Korpus oder die auf der Stand oder in der Standfläche verbaut ist. Und die Powerbank hat immerhin eine Kapazität von 10.000 Milliamperestunden, also schon recht leistungsstark. Immer wieder erstaunlich, was man mittlerweile so an Akkukapazitäten in doch recht kompakte Bauformen oder Gehäuseformen reinbekommt. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Ding 10.000 Milliamperestunden hat. Das hat mich jetzt sehr positiv überrascht. Also das sind so die zwei Grundfunktionen. Man hat einmal einen Ladestand, wo man halt das Ding stationär laden kann mit einer fest verbundenen Stromversorgung oder das Ganze über diese Powerbank-Geschichte. Und wie es der Name schon sagt, das Ganze ist wireless. Wir haben also eine Wireless-Ladefunktion auf der Oberseite. Und das Schöne daran ist, man kann die Oberseite stufenlos verstellen. Das heißt, ich kann sie hochklappen und habe halt die Möglichkeit, das iPhone horizontal oder auch vertikal aufzuladen. Und diese Verstellmöglichkeit ist jetzt nicht dass sie in irgendeinen Punkt einrastet, sondern was ich besonders schön finde, man kann es halt stufenlos machen und der Mechanismus ist auch sehr, sehr stabil. Das hält perfekt in gewohnter Satecki-Qualität. Und wenn man das Ding hochgeklappt hat, hat man auf der frei gewordenen Fläche, also die sich unter dem Standfuß befindet, auch noch die Möglichkeit, AirPods aufzuladen. Also da hat man nochmal eine zusätzliche Ladefläche. Und der USB-C-Port, den man zum Beispiel, den man halt benötigt, wenn man das Ding stationär betreiben will, also mit einer festen Stromverbindung, den kann man im Powerbank-Modus auch als Ladeport benutzen. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel mit einem USB-C auf Lightning-Kabel dann noch ein Lightning-Gerät aufladen oder zum Beispiel auch mit einem USB-C auf USB-C-Kabel ein USB-C-fähiges Gerät aufladen. Da ist also alles möglich. Also man hat da quasi, nicht nur quasi, sondern man hat eine 3-in-1-Funktion, also zweimal einen Wireless-Ladepunkt und einmal quasi die Möglichkeit über einen USB-C-Ausgang, der auch als Eingang fungieren kann, auch Geräte dann kabelgebunden über die Powerbank-Funktion aufzuladen. Also es ist ein schönes Gesamtpaket. Gerade wenn man jetzt öfter mal auf Reisen ist, denke ich, ist das eine schöne Powerbank, die man sehr, sehr gut unterwegs benutzen kann. Was man ja meistens mit Powerbanks macht, aber wenn man auch unterwegs noch einen Ladestand haben will, wo man das iPhone im Sichtfeld haben will, zum Beispiel um irgendwas zu schauen, Film zu schauen, also wo man jetzt während des Ladevorgangs auch noch auf das Display schauen möchte, ist das Ganze sehr, sehr schön umgesetzt. Zumal man, wie gesagt, das Ding auch zusammenklappen kann und man hat ein sehr portables Gerät. Und wenn man das Ding zusammengefasst hat oder zusammengeklappt hat, ist es mehr oder weniger optisch eine ganz normale Powerbank. Ja, schöne Idee und auch sehr schön umgesetzt, hochwertig verarbeitet, wie 99,9% aller Satecki-Produkte. Tjo, das zum Gadget-Review.
Ja.
Tjo, dann haben wir es doch für heute.
Ja, wer hat an der Uhr gedreht?
Kurz und schmerzlos. Mehr oder weniger. Ja, wenn wir jetzt die Stunde Vorgespräch abziehen, dann war es recht kurz. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass wir so ein bisschen im Sommerloch stecken. Also viel ist im Moment nicht gelaufen.
Ja, schon seit irgendwie gefühlt Anfang des Jahres, ne?
Nee, also die Vision Pro-Geschichte, es war schon mehr als ein Sommerloch. Also es war kein Sommerloch. Ja.
Na, da werden wir auch noch lange davon zehren, ja, von diesem.
Ja, ich zehre ja immer noch von der WWDC. Also von den Erinnerungen mehr oder weniger.
Ja.
So ist es. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das Ding für heute dicht.
Mhm.
Und dann, wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann am nächsten Wochenende wieder.
Genau, bis dann.
Okay, bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.